Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute eine lebende Legende am Mikrofon, Uwe Buchholz. Ich grüße dich in diesem Podcast.
Ich grüße dich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir kennen uns ja schon echt lange und meistens haben wir eigentlich nicht so richtig viel direkt gesprochen, sondern du hast mich durchs Mikrofon angebrüllt, oder? Kann man so sagen?
Kann man so sagen. Mein Job ist es ja sozusagen meistens mit allen irgendwie zu reden, aber immer nur kurz, weil ich quasi die Interviews ja bei den Rennen am Ziel sehr häufig machen durfte. Und da haben wir auch öfters miteinander reden dürfen.
Ja, damals. Das waren noch Zeiten, als ich Rennfahrer war. Das ist ja jetzt schon, ich habe tatsächlich vorhin mal reingeguckt bei Roots and Rain, so die wirklichen letzten Rennen in Deutschland, die ich gefahren bin, waren 2018. Das ist jetzt dann auch schon bald 5 Jahre her. Also wir sind jetzt im 4. Jahr nach dieser Karriere, wenn man so möchte. Spannend, was sich in der Zwischenzeit so getan hat. Aber Uwe, um dich mal ganz kurz vorzustellen, Uwe Buchholz war früher Journalist, Redakteur für das Mountainbike Rider Magazin und hat im Zuge dessen den IXS Downhill Cup maßgeblich mitgestaltet. Kann man das so sagen?
Ob maßgeblich, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest versucht, mein Feedback zu geben und ich bin in guten Kontakt mit den Jungs von Racement und zu der Zeit, als das Ganze in die Wege ging, war ich schon länger immer mit beschäftigt, die entsprechenden Rennserien, die es vor dem IXS Cup gab, als Kommentator zu begleiten. Und unter anderem dann hat man ja immer die Gelegenheit, auch mit den Rennveranstaltern zu sprechen. Und wir haben eine ganze Menge Sachen damals immer machen müssen, so ein bisschen feuerwehrmäßig, damit das irgendwie lief.
Und damit es weitergeht, damit es weiterhin Rennen gibt, oder?
Und dann war natürlich das die große Erleichterung, dass IXS gesagt hat, hier, wir gehen da rein. Und dass das jetzt 20 Jahre sind, ist natürlich der Wahnsinn.
Ja, krass. Jubiläum IXS Cup 20 Jahre ist eine ziemlich lange Geschichte des deutschen Downhill-Sports. Und eigentlich geht es genau in dieser Folge darum, wir haben letzte Woche ein kleines Vorgespräch geführt und uns schon so die eine oder andere Frage gestellt, wie krass ist das Niveau gestiegen im Downhill-Sport allgemein? Also wenn man auch über den Weltcup spricht, ja, die Zeiten zwischen den Fahrern, die werden immer enger. Ist der Rennsport generell wichtig für die Bike-Branche? Fehlen vielleicht Zwischenschritte von einem Rookies Cup zu einem Weltcup? Wie sieht da die Entwicklung aus? Und welche Potenziale könnte ein Downhill-Sport noch liefern, die vielleicht unausgeschöpft sind? All das sind Themen, die wir heute so ein bisschen anschneiden werden und wahrscheinlich uns auch ein bisschen in der Tiefe verlieren könnten. Uwe, wir machen es so wie klassisch immer. Stell dich doch einfach kurz vor, damit wir wissen, wer du bist und was du so machst.
Puh, was mache ich? Also wer bin ich? Aktuell bin ich ja gar nicht mehr so präsent in der Mountainbike-Szene, weil ich seit 6 Jahren in der Jugendhilfe arbeite und da betreue ich Jugendliche in einer Wohngruppe verschiedener Nationen und das heißt natürlich auch Wochenenddienst und Schichten und da ist nicht mehr ganz so viel Zeit zum Moderieren.
Du hast es schon erwähnt. Das ist Wohnen, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine Wohngruppe. Ja. Intensiv betreute Jugendliche, die halt auch ein bisschen teilweise verhaltensauffällig sind. Ja. Ganz viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus aller Herren Länder.
Cool.
Und ja, das ist.
Du da bist bin sozusagen ich, ein Ehrenmann, der sich um die Jugend kümmert, da sehr viel Leidenschaft reinsteckt und ja.
Witzigerweise hat das was mit dem Sport zu tun. Ne? Also mir wurde das angetragen. Ich wurde gefragt, ob ich das mir vorstellen kann, kurzfristig da reinzugehen. Zu der Zeit war ich noch hauptberuflich als Journalist unterwegs und hatte ja so ein bisschen freie Zeiten. Und dann wusste jemand, dass ich ja auch mit jungen Leuten zu tun habe und eben auch im Sport mit Jungs aus anderen Ländern kommuniziert habe. Also sprich, keine Scheu habe, Englisch zu sprechen.
Ja.
Und dann habe ich da 20 Stunden in so einer Wohngruppe gemacht und dann bin ich jetzt erstmal dabei geblieben. Das war natürlich auch super. Jetzt während der Zeit, als es keine Rennen gab, war es ja für freie Journalisten eher ein bisschen schwieriger.
Ja, das ist richtig. Bist du richtiger Journalist? Richtig, klingt so ein bisschen doof. Aber also, es gibt ja da irgendwie diesen Unterschied zwischen Redakteur und Journalist, habe ich mir sagen lassen.
Also so, ich habe ein Volontariat gemacht, den Volontariatsstatus gehabt, als ich damals, da habe ich auch drum gebeten, ich hätte, aber da muss ich ganz von vorne anfangen. Ich hab,
ja, bitte schieß
los. Ich komme ja aus der alten, aus der DDR, habe da auch schon so kleine BMX-Rennen selber veranstaltet, habe schon immer irgendwie mit Rennen fahren zu tun, eigentlich seit ich 8 Jahre bin, haben wir irgendwie so Rennen organisiert, mit Seifenkisten und was weiß ich nicht alles. Mein älterer Bruder hat da, wir waren.
Schön, dass du noch unter uns bist. Ja. Das Seifenkistenrennen sind ja generell eher gefährlich.
Ja, damals. Der Witz ist, dass wir wirklich damals schon mit Helm gefahren sind. Das war die einzige Bedingung, die unsere Eltern hatten. Ne? Genau. Also, ich bin 72 geboren, ich bin seit 80 irgendwie mit Rennenfahren beschäftigt, Reifenkistenrennen, wenn es auch nur kleine Sachen waren. 85 haben wir in der DDR unsere ersten BMX-Rennen gemacht. Ich war einer der wenigen, der im Osten ein echtes BMX-Rad mit Nylonrädern hatte. Das war natürlich spektakulär und hat für Aufsehen gesorgt. Dann habe ich irgendwann auf die Simson gewechselt, bin Simson Motocross-Rennen gefahren. Bin da auch mal Vize-Bezirksmeister im Bezirk Gera geworden. Dann war das aber 1990 ja auch relativ schnell alles vorbei, obwohl ja die Simson-Rennen heutzutage wieder enormen Zulauf haben. Aber da gab es eine Zeit, wo die Leute dachten, das müssen sie aufhören. Und da stand ich so ein bisschen da und habe überlegt, was kann ich machen? Und dann kam mir natürlich das Mountainbike total gelegen. Ich habe 1989, glaube ich, war 3 Tage nachdem Mauer gefallen ist, in Bamberg bei meinem Cousin. Der hatte ein Mountainbike. Ich hatte davon vorher schon gehört, dass es die Räder gibt. Aber war eigentlich voll auf Motocross fixiert. Und dann kam ich da nach Bamberg und bin mit dem eine Runde gefahren und zack, gleich aufs Hinterrad. Das konnte ich ja noch von meinen alten Mifa-Rädern. Mhm. Und der war total baff, weil er jetzt eher das Rad gar nicht so eingesetzt hat. Und da war ich angefixt. Und dann ergab sich das, dass ich natürlich ein Mountainbike-Rennen fahren wollte und erstmal natürlich Touren auch gemacht, einen Rennsteig schon sehr zeitig gefahren. Da standen teilweise noch die Grenzanlagen. Der ging ja von Thüringen ein Stück weit nach Bayern rein. Und solche Sachen halt gemacht. Und
ich krieg's gerade nicht ganz zusammen, aber ich hatte mal einen Podcast-Partner schon, der mir das auch erzählt hat. Der kam vom Motocross und aufs Mountainbike umgestiegen. Der hat diese Freiheit total abgefeiert. Dann habe ich gesagt, auf einmal muss man selber treten. Wie kann man das denn abfeiern, wenn man von einem Motorsport kommt und dann mit dem Mountainbike selber treten muss? Und er sagte, ja, das ist natürlich klar, du musst irgendwie mehr sportliche Leistung bringen, um mit dem Mountainbike Spaß zu haben, aber du bist nicht mehr kriminell, weil es halt einfach mit dem Motocrossbike gab es halt nur diese wenigen ausgeschriebenen Strecken, die man fahren durfte, und ansonsten bist du halt tatsächlich irgendwo kriminell oder illegal halt einfach rumgerast. Und beim Mountainbike hat es dann auf einmal die Möglichkeiten, wo du einfach direkt mal am Nachmittag vor der Haustür fahren konntest. Und das soll wohl sehr viel so Freiheitsgefühl vermittelt haben vom Motocross-Sport weg zum Mountainbike. War das bei dir auch so?
Das würde ich so unterstreichen, ja. Wobei ich natürlich gar nicht, also ich stand dann vor dieser Erwartungshaltung, dass Motocross in der Bundesrepublik anders ist als in der DDR. Und dass es halt sich in eine Richtung entwickelt, wo man auch viel Geld mitbringen musste. Man konnte jetzt zwar alles haben. Und ich war ja zu der Zeit 17 Jahre und bin vorher diese 50 Kubik Simson gefahren. Und die sind wir im Osten einfach überall gefahren. Das heißt, die ganzen Wege, die ich mit dem Moped gefahren bin, bin ich dann mit dem Mountainbike gefahren. Insofern habe ich die Freiheit mir dadurch bewahren können, dass ich auf den Motor verzichtet habe.
Cool, ja.
Und einfach, cool. Ja.
Wie ging es weiter?
Genau, und dann bin ich, natürlich war dann sofort klar, dass die geilste Disziplin überhaupt der Downhill-Sport sein muss. Nur gab es da bei uns gar nicht so viele Rennen. Und dann habe ich 1992 Zivildienst gemacht, gerade frisch angefangen und hatte eigentlich den Plan zum Weltcup. Ja, tut mir leid, dass ich schon so alt bin, aber so, aber das ist vielleicht das Lustige, dass die Erlebnisse aus den 90ern und das, was wir da irgendwie mit dem Downhill-Sport erlebt haben, ich glaube, dass das immer noch ganz viel die Basis oder das Fundament ist für das, was jetzt immer noch im Downhill-Sport gilt. Auch wenn das manchmal ganz anders aussieht, was wir da gemacht haben, ne? Also mit langen Vorbauten und ohne Federung und was weiß ich nicht alles. Aber wir haben damals Leute erlebt, die die Weichen gestellt haben für das, was heute ist. Und ich hatte irgendwie, das war immer Zufall. Ich hatte, ich habe Anne-Caroline Chanson ganz zeitig kennengelernt in, als Teenager saß die neben mir im Shuttle in Cap d'Ail, Weltcup damals in oberhalb von Monaco. Da war auch Nicolas Vuillot noch ganz jung. Und es war aber sofort klar, dass die eine völlig neue Fahrtechnik mitbringen, eine neue Professionalität mitbringen, dass die einfach ja diesen Sport weiterentwickeln werden. Und dass wir da diese Strecken wie Capron in den 90ern war, beerdigen müssen, ja, und dass wir neue Streckprofile brauchen und diesen Kampf dann irgendwie das mitzunehmen nach Deutschland und mit den Veranstaltern hier zu reden und zu sagen so, ja, wir müssen gucken, dass wir weniger treten und schneller den Berg runterkommen, und dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, dass die Strecke nicht mehr 7 Minuten lang ist, sondern es reicht vielleicht, wenn die 3 Minuten fahren, aber dafür ist es geil. Ja. Das waren so Geschichten, die damals erstmal entwickelt werden mussten. Ne?
Also, aber damals warst du ja noch Teilnehmer, oder? Und bist selber mitgefahren.
Ich bin selber mitgefahren, genau, das war jetzt die Geschichte. Ich habe Zivildienst gemacht, habe da angefangen, wollte eigentlich nach Capron zum Weltcup, weil das einzige Rennen war, wo man irgendwie sein musste. Und so viel gab es ja in Deutschland überhaupt noch gar nicht, Rennen. Ja. Und dann hieß es aber, ja, im Zivildienst kannst du jetzt leider keinen Urlaub nehmen in den ersten 3 Monaten. Oh, scheiße. Und dann kam mir ein Zufall zu Pass, der Rundfunk im Osten, ich glaube damals hieß es noch DFF oder so, also der Ostfunk, was heute der LDR Ostfunk ist, der Ostfunk, ja, das ist Ostfernsehen, hat eine Sendung gemacht und gesagt hier, 1199 hieß die, und da wurden immer irgendwelche Sachen verlost. Und ich komme nach dem Zivildienst nach Hause und sehe, die verlosen eine Fahrt zum Weltcup nach Capron, eine Zuschauerfahrt. Und da dachte ich, das ist ja krass. Da schreibst du jetzt hin. Die Frage war, wer hat, wie heißt der Weltcup offiziell im Vorjahr? Und das war, da hatte sich Daunel Grundig Cup so einen anderen Namen so ein bisschen ausgedacht. Da musste ich dann wirklich selber auch anrufen, erstmal bei der Eventagentur AMC war das damals in die für Grundig das Ganze gemacht hat, habe dort jemanden gefragt, damit ich auch wirklich genau die richtige Antwort habe, damit es perfekt passt. Habe dann einen ellenlangen Brief geschrieben und die haben mich dann wirklich gewinnen lassen, nehme ich sogar mal ein bisschen an. Ich durfte dann als Zuschauer dahin fahren, weil ich angeboten hatte, dass ich dann nicht nur als Zuschauer hinfahre, sondern dass ich da mitfahren will. Und das fand wahrscheinlich die Fernsehcrew irgendwie auch ein bisschen cooler. Und dann bin ich mit dem Zug nach Capron gefahren. Die Info, dass ich da überhaupt hinfahren darf, kam damals noch per Telegramm, weil ich ja noch kein Telefon hatte im Osten. Stand wirklich der Postbote in Uniform vor der Tür, hat geklingelt und sagte, hier ist ein Telegramm für Sie. Es ist Dienstag.
Und hat dir dann das vorgelesen, oder?
Ja, es ist so ein Papierstreifen, den habe ich auch heute noch so. Da steht so richtig mit +++ und dann melde sich bitte unter der Telefonnummer. War genau wieder die Telefonnummer, wo ich vorher angerufen hatte. Und am anderen Ende war Britta Semmler, die damals sehr viel organisiert hat für diesen ganzen Weltcup. Und so war ich direkt in Kontakt mit Leuten, die halt im Weltcup organisiert haben. Ich kam nach Capron mit dem Zug, hatte mein Fahrrad, ich hatte noch nicht meine Federgabel. Wurscht egal, ich war von jetzt auf gleich dabei und konnte meine Zivildiensthabende Stationsschwester, ich habe in so einer mobilen Station Alte betreut, die konnte ich natürlich davon überzeugen, dass wenn ich beim Fernsehen gewonnen habe, dann habe ich natürlich auch Urlaub verdient. Das war damals natürlich ein großes Ding, wenn jemand beim Fernsehen was gewonnen hat und da eingeladen ist, dann hat die alle...
Diese offiziellen Sachen gibt es heute auch noch.
Ich nehme an,
ja. Offiziell und Großes, das ist dann immer die Ausnahme, ja.
Genau.
Das Telegramm hat geklingelt.
Ich muss wieder nach Capron jetzt. Ich lasse das mal hier durchgehen, das ist mir nur die Post. Ja. so kam ich nach Gaborun und habe sofort zu tun gehabt mit den Leuten, die diesen Weltcup organisierten. Die haben dann dafür gesorgt, dass ich als totaler Nobody mit Nummer 573 irgendwo starten konnte in der Qualifikation, wie die ihre Kameras ausprobieren. So dass die auch Bilder von mir dann ja haben. Und so stand ich dann in der Startaufstellung, in der Qualifikation bei, damals waren das ja über 600 Leute, die da runtergefahren sind in Gaborun, in der besten Zeit. Und vor mir stand irgendjemand Gutes und hinter mir stand jemand mit der Startnummer 5. Und ich habe mir fast eingeschissen, weil ich ja wusste, dass der mich überholen wird irgendwann.
Definitiv, ja.
Was dann auch passiert ist, allerdings genau an der einzigen Stelle, wo ich wusste, hier steht eine Kamera. Und da habe ich natürlich nicht vorbeigelassen.
Der Uwe war eben auch ehrgeizig.
Ich wollte ins Fernsehen kommen, wusste ja, dass es gesendet wird beim MDR. Und er ist gestürzt, ich bin weitergefahren. Und am Ende im Ziel hat er mich dann schon nochmal überholt. Und so bin ich mit dem ins Gespräch gekommen, habe mich entschuldigt, sag sorry, also hier das und das die Geschichte. Er sagt, alles klar, ich habe trotzdem meine Quali geschafft. Und das war Tommy Johansson, der ist dann im Jahr drauf Vize-Weltmeister geworden.
Ach, krass.
Mit dem habe ich bis heute ein bisschen Kontakt. Und das war das, war das erste Mal, dass man irgendwie mit Knieschützern fahren musste im Weltcup. Und der hatte nur Eishockey-Knieschützer, so Torwart-Knieschützer. Und die waren so mega riesig. Und dann hat er sich meine Knieschützer geborgt mit Batman-Motiven drauf, weil das das Billigste war, was ich mir leisten konnte. Und dann ist er am Ende mit meinen Knieschützern gefahren und das war super lustig. Und an dem Abend saßen wir dann, nach dem Rennen gab es in Gaborun immer übelst das Dorffest und wir haben gefeiert. Und ich saß dann zusammen und später hat sich rausgestellt, das war Rune Hoydal, Cross-Country-Legende. Der war ganz alleine aus Norwegen da, der Tommy Johansson war ganz alleine aus Schweden da. Und dann waren noch drei Briten und einer davon war Andy Kiffin, das war später der Mechaniker von Steve Pete. Okay. Und mit denen saß ich am Tisch. Unter anderem habe ich an dem Wochenende auch schon Wilfried van der Hartert und seinen Bruder John van der Hartert kennengelernt.
Die ja heute immer noch fahren.
Die heute immer noch fahren, zumindest der Wilfried. Und ich habe eben ständig Kontakt gehabt mit dieser Britta Semmler von der Orga. Und ich habe da so ein bisschen reingucken können. Und das war so ein mega Erlebnis, den Weltcup auf zwei Seiten zu sehen. Ja. Und das hat mich dann ermutigt. Im Jahr drauf ging es dann los, dass Tabards das Rennen stattfand, 93. Die Veranstalter Familie Schmidt und Beckert, mit denen natürlich auch zu reden und so war es dann immer irgendwie, dass ich nicht nur über als Fahrer da irgendwie angetreten bin, sondern auch immer ein bisschen mich mit eingemischt habe und gesagt habe, so, ich habe es dort und dort so erlebt. Ich glaube, dass das in die Richtung geht, hin und her. Genau.
Dann wurde dieser Bericht ausgestrahlt. Du hast quasi erste Fernseh- und wahrscheinlich auch irgendwie Moderationsfähigkeiten gesammelt. Wie ging es dann weiter?
Also, ich wurde dann eingeladen ins Studio, genau. Und dann habe ich auch mal so beim MDR erlebt, wie so eine Fernsehsendung aufgezeichnet wird. Und das wenn man das heute sieht, ist es lächerlich, wie ich mich da benehme, aber das gehört dazu, so waren die 90er. Aber wie gesagt, das hat mich dann...
Ich möchte es irgendwann mal sehen.
Das muss ich irgendwann mal machen, ja. Sehr schöner Bericht. Genau, und dann irgendwann fragten mich die ersten Rennveranstalter, ob ich nicht auch ans Mikrofon gehen kann. Und ich bin 93, 94 bin ich zweimal noch Thüringen Meister geworden im Downhill. Das ist zu der Zeit, da ist ein Holger Meyer Meister in Nordrhein-Westfalen geworden, Rasenmäher-Man.
Ja.
Bin aber gleichzeitig Student gewesen. Ich habe Architektur studiert und das hat sich teilweise nicht so gut verkraftet. Deswegen ist, da hast du mal wieder mehr beim Studium Gas gegeben, mehr beim Radfahren. 98 haben wir dann nochmal ein Team gegründet, das Blitzteam.
Was hast denn du studiert?
Ich habe Architektur studiert, ja.
Architektur
in Weimar. Das war schön nah dran an Tabards und auch an Ilmenau. die ja dann als Rennveranstalter. Die ja da erst im Entstehen waren. Ich war Teamfahrer bei Radart einer der ersten. Und Radart ist ja der Radladen in Ilmenau, wo wir jetzt schon wieder den Link dann zum IXS Cup haben. Peter Effenberger hat den Radladen dann in Ilmenau gemacht zu der Zeit und das ist ja heute einer der beiden Geschäftsführer von Racement.
Ja.
Von daher waren da immer gute Kontakte. Genau. So. Und dann habe ich aber das Blitzteam gemacht und noch so ein Fanzine, irgendwie das D-Zine, ein kleines Heftel. Immer mit dem Fokus. Es gab die großen Teams, es gab auch damals schon Leute, die richtig viel Geld in den Sport stecken konnten. Ich hatte das nicht. Und wir haben ein Team mit tschechischen Fahrrädern gegründet. Kangaroos, der eine oder andere kennt vielleicht sogar noch die Federgabeln. Und haben versucht, mit wenig Geld Jungs zum Radfahren zu bringen. Und einer der Jungs, die wir da in diesem Blitzteam gefördert haben, war Frank Schneider.
Oh, geil.
Der uns mit dem.
Ich weiß nicht, ob wirklich alle unsere Zuhörer Frank Schneider kennen, aber Frank Schneider war, ich würde sagen, einer der, was würde man sagen, Anfang der 2000er, könnte man sagen, immer noch einer der Deutschlands Profis, oder? Ist, glaube ich, zu den Zeiten zumindest für Nikolai gefahren und war einer der wenigen Weltcup-Fahrer. War im Gates-Nikolai-Team.
Genau.
So habe ich Frank Schneider kennengelernt, ja.
Der Schneider ist sozusagen ein Jahr in diesem Blitzteam gefahren. Das, was wir erreichen wollten, hat super funktioniert. Also ich habe ihn quasi auf dem Hardtail kennengelernt. Er war Vereinskollege bei mir. Ich war zu der Zeit in Neustadt-Orla, was damals ein sehr großer Verein war, in Thüringen. Und war ein super Talent. Der kommt ja auch aus der gleichen Ecke da, wo Nina herkommt, Saaletal, Saalfeld, die Gegend. Und wir dachten, der muss so schnell wie möglich ein vernünftiges Fahrrad bekommen, was irgendwie eine Saison durchsteht. Wir haben ihn dann zu den ersten Weltcups auch eins von uns, wir hatten ja alle die gleichen Räder, dann eins mitgegeben, dass er ein Ersatzrad hatte und 99 ist er dann schon von Elmar angesprochen worden und ob er für Nikolai fahren kann. Da ist er ja quasi immer noch gut eingebettet. Der macht heutzutage ja Universal Transmission und Gates, diese Riemengeschichte zusammen mit Kalle Nikolai. Und das war eine Basis für, glaube ich, eine lange Freundschaft. Ja. Und das hat mir immer am Herzen gelegen, eben auch was für Nachwuchsleute zu tun. Ich habe 99 eine große Unterschriftensammlung zum Beispiel gemacht, weil der BDR den Downhill-Sport altersklassenmäßig extrem beschränkt hatte. Und wir wollten, dass die Jugendklassen fahren dürfen. Und da haben wir eine Unterschriftensammlung gemacht. Jugend fährt ab. Dafür habe ich dieses Fanzine benutzt, das ich dann auch auf den Rennen Elkeringhausen und wie die damals hießen, verkauft habe. Und da ging es zum Beispiel um Leute wie Ralf Schupp und André Wagenknecht, die ja auch aus Elstertal kommen. Also ich komme eigentlich aus Thüringen, aus Gera. Und die kommen aus Plauen, ein bisschen weiter oben im Elstertal. Und wir haben uns auch alle schon sehr zeitig getroffen und wir haben festgestellt, der Ralf Schupp konnte damals, die eine oder andere kennt ihn jetzt als Filmer.
Ja, beim letzten Weltcup in Lourdes erst immer getroffen. Da sah er allerdings sehr gestresst aus. Also Ralf Schupp, wenn du das hörst, ich hoffe, du bist etwas entspannter mittlerweile.
Der Ralf ist immer busy. Der Ralf ist immer on fire.
Der war sehr on fire, wollte ich sagen, ja.
Ja. Und der konnte am Anfang nur Rennen fahren mit falschem Datum, mit falschem Geburtsdatum. So. Und,
weil er zu jung war.
Weil er zu jung war, genau. Und wir wussten aber wir haben auch so illegale Rennen damals gemacht, oder so ganz illegal waren die gar nicht. Hunt the Horse hat ein Freund von mir gemacht. Das war, glaube ich, das erste Rennen, wo André Wagenknecht und Sebastian Schiek unter anderem auch, kennst du vielleicht auch als Weltcup-Fotograf.
Mhm. Ja, als Weltcup-Fotograf kenne ich ihn. Habe ich auch gesehen in Lourdes. Allerdings nur aus der Ferne.
Der ist ja und das ist alles so eine Posse, die wir da irgendwie alle zusammen rumhingen. Ich war immer der Ältere. Und wir haben dann den Versuch, dafür zu kämpfen, dass die jüngeren Jahrgänge auch fahren dürfen. Und ich wurde dann auch Fahrersprecher für die deutsche Szene, weil mir die Fahrer irgendwie... damals war ja Stefan Herrmann, der Düse, also Dennis Strattmann, Markus Bast, Markus Klausmann, die waren ja alle aktiv. Und keiner hatte natürlich immer so Bock, mit dem BDR zu reden. Und so das kam ich dann als Fahrer aus dem hinteren Glied, irgendwo so, was weiß ich, Platz 60, dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich mach das, ich mach Fahrersprecher. Ich rede eh mit den Veranstaltern, ich weiß auch, wie die so in etwa denken, und ich rede auch, traue mich auch mit dem BDR zu reden und auch mit den Jungs, damals war es ja dann schon im Multivent Cup. Genau. Und parallel habe ich dann angefangen, Geschichten zu schreiben, zu fotografieren, und so wurde ich quasi allmählich zum Journalisten. Mein BAföG lief dann aus und habe dann das letzte Jahr.
Für das Mountainbike Rider Magazin damals dann schon?
Nee, erst für die Bikesport News. Ja. Da habe ich auch viel gelernt, wie man es macht. Dann habe ich 2 Sommer lang bei der Bike, bei Henry Lesewitz an den Downhill-Pages mitgemacht. Es gab damals eine spezielle Downhill-Page. Tim Toxic hieß Henry Lesewitz damals als Synonym.
Cool.
Und da habe ich 2 Sommer
auch nicht mehr gehen. In München.
Aufgrund als Journalist der
toxischen Beziehungen und so. Also das toxisch ist ja ein ganz gefährliches Wort. Also heutzutage.
Absolut.
Bewusstsein aufgeklärt und so weiter.
Gerade als Mann auch, ne?
Ja, definitiv. Ja.
Genau, so habe ich die Bike-Redaktion von innen kennengelernt, habe dort auch Tests mitmachen dürfen, war für die Bike als Rennberichterstatter bei der Europameisterschaft in Spindlermühlen und da auch erste größere Fotoveröffentlichungen gehabt. Und dann Ende 99 war ich bei der Weltmeisterschaft in Aare in Schweden, einfach zum Zugucken. Und da sprach mich dann Lippe an, und also sprich Frank Weckert.
Frank Lippe Weckert, der Besitzer, oder? Wie sagt man dann? Verleger, Besitzer?
Verleger, ja. Langjähriger Chefredakteur. Ja. Und er hatte 1997 das Downhill-Magazin gegründet, im B&D-Verlag damals. Und mit Oliver Fuhrmann als Redakteur. Und die zogen nach Köln. Und wenn ich es richtig weiß, wollte Oliver Fuhrmann nicht nach Köln mit umziehen, sondern der kommt ja aus dem Ruhrgebiet. Das war ihm irgendwie, glaube ich, zu weit. Und so brauchte Lippe jemand an seiner Seite. Und durch dieses Fanzine hatte ich mich da irgendwie...
Dann kam Uwe Buchholz und hat gesagt, hier bin ich, Lippe, du hast auf mich gewartet. Jetzt bin ich da.
Ja, es war so ein bisschen die Frage, gehe ich zur Bike oder gehe ich zum super coolen Downhill-Magazin?
Und ich jetzt dann muss man sagen, du hast dann für den Frank-Lippe Weckert, also für das Downhill-Magazin beziehungsweise später dann Mountainbike-Rider-Magazin, dann viele Jahre auch gearbeitet.
8 Jahre.
Jetzt sind wir aber noch mal kurz beim Downhill oder beim deutschen Downhill Cup, der ja früher tatsächlich Bundesliga hieß. Und
genau,
das wurde dann im Prinzip irgendwann aberkannt oder durfte nicht mehr so genannt werden, also Deutsche Downhill-Bundesliga. Und es wurde dann glücklicherweise, was wahrscheinlich auch federführend durch dich passiert ist, der Mountainbike Rider Cup. Richtig? Korrigiere mich, wenn ich es falsch rum sage.
Erst hieß es Grundig Cup, dann hieß es Multivent Cup, war natürlich ein super Sponsor. VW Multivan. Und die zogen sich dann zurück und dann hat der BDR das Bundesliga genannt. Unisono im Cross-Country als auch im Downhill. Mhm. Und mit einem Mal war den BDR-Leuten das irgendwie nur noch wichtig, ein Cross-Country-Bundesliga zu machen, weil das die olympische Disziplin ist und das Recht, Bundesliga zu heißen und damit ganz eindeutig klar zu haben, hier gibt es eine Premium-Rennserie, das war von jetzt auf gleich weg. Und wir hatten zu der Zeit schon diesen Fahrersprecherkreis erweitert und hatten eine Förderinitiative Rennsport Mountainbike Firm gegründet, um uns da so ein bisschen drum zu kümmern. Und da war ich natürlich als Redakteur und Streckensprecher mit dabei, aber genauso der Lippe, Stefan Herrmann und die Rennveranstalter Peter Effenberger für Ilmenau und Volker Grau für Rittershausen und die Tabarzer. Und wir trafen uns in Hagen bei Elmer quasi um die Ecke, wo der herkommt. das war natürlich eine Krise. Also wo, wie geht der Sport weiter, wenn der deutsche Verband sagt hier, das darf nicht mehr Bundesliga heißen. Und
ja, krass.
Bis dahin hat sich sozusagen auch der Verband ja um diese Organisation gekümmert. Ne? Der hatte diese Rechte vorher an Multivent vergeben, dann keinen Sponsor mehr gefunden, dann hieß es Bundesliga. Und in der Situation war das dann die Idee von Lippe, zu sagen, wir als Zeitung, wir brauchen ja die Rennserie genauso dringend wie die Fahrer. Und wir wollen ja auf jeden Fall Media-Coverage leisten. Und vielleicht ist das der Deal, dass wir sagen, wir nennen das Mountainbike Rider Cup, garantieren damit, dass das weitergeht. Wir garantieren, dass es eine große Rolle in diesem für den Downhill-Sport und den Gravity-Sport existierenden Magazin eine Rolle spielt. Und darauf haben sich die Veranstalter eingelassen und haben gesagt, das ist eine coole Idee. Da ist jetzt kein großes Geld geflossen, aber es war garantiert, dass diese Serie weitergeht. Und in dem Jahr ist es dann eben gelungen, IXS als Sponsor zu gewinnen. Und diese ganzen Geschichten, das ist ganz federführend Lippe, der einfach ein super Netzwerker ist und der eben mit Peter Hochstädtler von IXS quasi super Gespräche geführt hat. Und das ist ja auch eine super Partnerschaft, nicht nur den IXS Cup treffen, sondern eben auch das Dirt Masters Festival in Winterberg.
Mhm. Geil.
Genau. Und meine Rolle war eben an der Stelle, ich war quasi der Rennredakteur. Ich habe den ganzen Sportteil und viele Interviews in der Zeitung gemacht. Und auch so diesen ganzen Newsfluss. Damals war ja das Internet noch nicht so stark. Das heißt, wir konnten als Zeitung ganz oft wirklich eben die exklusiven Neuigkeiten, welches Rennen ist wann, wie, wo, verschoben, hin und her, oder wer hat einen neuen Sponsordeal, die konnten wir oftmals auch so steuern, dass die wirklich bei uns dann am Kiosk als erstes zu lesen waren.
Mhm. Ja, ist cool. Also im Prinzip war es ja auch so, dass ihr die ganze Szene hinter euch hattet, weil die natürlich auch vielleicht derjenige, der das eine Rennen nicht mitfahren konnte oder vielleicht sogar selber vor Ort war, war ja trotzdem heiß, dann den Bericht darüber zu lesen. Also wenn ich mich an meine Zeiten zurückerinnere, ich habe immer heiß auf die Rennberichte gewartet, ob das jetzt vom Weltcup war, die der Boris Beyer damals noch fürs Mountainbike Rider Mag geschrieben hat, oder ob das jetzt von den deutschen IXS Downhill Cups war.
Genau.
Da habe ich auch so. Schon immer noch gefiebert, muss ich sagen. Und ey, wenn ich da gefeatured wurde oder irgendwo ein Foto von mir drin war, das war geil. Wurde aufgehoben, wurde hart zelebriert.
Ich glaube, das ist vielleicht auch heute noch so. Ich denke, dass wenn man es schafft, als Fahrer auf Papier irgendwie stattzufinden, irgendwo ein Interview, ein Cover vielleicht sogar, das ist eine große Nummer. Weil das hebst du einfach in der Schublade auf und da musst du nicht irgendwie irgendwelche Screenshots machen oder sonst was alles. Weil das ist das, was wir hier jetzt sehen. Sachen von Anfang des IXS Cup findet man eigentlich vor allem bei MTB News, weil die einfach so lange eine konstante Berichterstattung machen. Aber an vielen anderen Stellen, wo damals darüber berichtet wurde, ist das Internet heute schon wieder gelöscht. Also oder man findet vielleicht noch irgendwie Texte, aber keine Bilder mehr dazu. Und das ist halt, wenn du als Fahrer auf Papier stattgefunden hast, ich meine, das nimmt dir nie wieder jemand weg. Du kannst es einrahmen und an die Wand hängen.
Ja, sehr cool. Wir haben jetzt aber 20 Jahre IXS als Sponsor des IXS Cup und das hat ja dann auch maßgeblich Entwicklung mit sich gebracht. Wie kam das denn zustande, dass dann der Mountainbike Rider Cup zum IXS Cup wurde?
Zu der Zeit hat IXS schon in der Schweiz sich als Sponsor betätigt und das war dann naheliegend. Also dieses 20 Jahre, was wir jetzt hier zelebrieren, geht ja zurück auf dieses Engagement von IXS als Cup-Sponsor in der Schweiz. Und so war es dann natürlich naheliegend, erstmal bei denen auch anzufragen, habt ihr da Bock, neben dem Schweizer Cup auch den deutschen Cup zu sponsoren? Und glücklicherweise haben die gesagt, haben wir Bock. Und glücklicherweise sagen die das bis heute. Was ich den Jungs in der Schweiz sowas von hoch anrechne, weil das eine unglaubliche Konstanz in diesen Rennsport im deutschsprachigen Raum hineingebracht hat Und darüber hinaus, dann ging das ja weiter, dass da draus der, als erstes der Middle European IXS Cup wurde. Man hat da so einen versucht, einen internationalen Cup zu entwickeln. Und das ist natürlich maßgeblich auf der Schiene. Racement ist ja die Agentur sozusagen, die das aus Thüringen, aus Ilmenau heraus alles organisiert. Die brauchte es damals ja auch dazu, weil ja der BDR quasi nichts mehr organisiert hat, war dann die organisatorische Stelle musste erstmal entstehen und das hat eben Racement ja in die Hand genommen und IXS ist der Sponsor.
Man muss jetzt für die Leute, die IXS nicht kennen, IXS ist Protektorenhersteller, Helmhersteller, mittlerweile auch Klamottenhersteller, also Mountainbike-Bekleidung und war früher, glaube ich, eher nur bekannt aus dem Motocross-Motorradbereich. Hat sich aber über den IXS Cup auch einen, ich sag mal, einen festen Bestandteil in der Mountainbike-Branche geleistet oder abgeliefert. Ja.
Genau, also die Firma Hochstädtler ist ja quasi mehr als nur IXS. Die sind Yamaha-Importeur in der Schweiz und die haben damals natürlich auch mit Fahrrädern rumgemacht und die Marke Bix, also B-I-X-S, die gibt's ja auch schon seitdem. Aber du hast vollkommen recht, im Bekleidungsbereich hat man IXS viel stärker mit dem Motorrad verbunden und da auch sehr stark mit Leder, also irgendwelche Rennkombis und was weiß ich nicht alles. Und zu der Zeit war es ja noch so, dass im Protektorenbereich wir von Marken wie, keine Ahnung, Dainese oder so waren damals die großen Marken, die in diesem Protektorenbereich vorne waren und überall zu kaufen waren. Und da hat sich IXS, glaube ich, auch so in dem Zusammenhang mit dem Cup total gut etablieren können. Und wenn man heute irgendwie draußen rumgeht und in irgendwelche Bikepark kommt, dann ist da ganz oft eben auch IXS das.
Definitiv, ja.
Der, also, der Ausstatter.
Ja.
Na, und eben auch, weil sie immer auch Angebote im mittleren Bereich oder vielleicht Einstiegslevel haben.
Für den Breitensportler. Das ist,
glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und die Marke ist, glaube ich, mit dem Cup auch internationaler bekannt geworden und hat es auch als guten, wie sagt man das? Ich glaube, es ist auch eine ganz gute Handelsstrategie gewesen, ne? Dass man sagt, der Cup zieht durch die Bikeparks, er sucht sich immer neue Locations, wo er stattfinden kann. Und irgendwann bist du natürlich dann auch mit den Shop-Betreibern da im Gespräch. Und das ist heutzutage ein ganz wichtiger Punkt in dieser Branche, ne? Also diese Bike.
Ja, aktivieren halt, ne? So, das eine nur sponsoren ist immer so die eine Geschichte. Man muss das Sponsoring dann auch aktivieren und das Ganze dann irgendwie greifbar machen für den Konsumenten, für den Kunden. Und natürlich dann auch das Angebot schaffen. Also das hat damit IXS ganz gut bewiesen, dass sie es können. Sie sind ja jetzt schon 20 Jahre im Geschäft und mein allererstes Rennen 2007, Dirt Masters in Winterberg, Free Hardtail U19 Klassement. Bereits damals, wir sprechen ja von 20 Jahren, war IXS schon Hauptsponsor des Downhill Cups und bis 2018, bis ich dann wieder aufgehört habe mit dem Sport, durchgezogen. Und für mich war ja der IXS Cup auch, ich sag mal, prägend als Werdegang. Ich habe mir im Rennsport meinen Namen gemacht, bin jetzt YouTuber, Podcaster, Content Creator, nenn's, wie du es magst, Influencer, don't know, Red Bull Kommentator, egal wie, aber ich sag mal, die Basis, auf der das aufgebaut hat, war der Rennsport. Und um dir kurz den Hintergrund zu sagen, warum ich da weitergemacht habe, Rennen zu fahren, waren tatsächlich Philipp Volz und Daniel Schäfer. Philipp Volz und Daniel Schäfer hatten damals zusammen Atlantic Cycling auf La Palma, die Guardian Company. Und ich kannte Daniel Schäfer über die Firma Lightwheel, weil Freunde von mir waren große Lightwheel-Fans und so haben wir Daniel Schäfer kennengelernt und ich wollte dann nach meinem Abi, so wie du quasi Zivildienst gemacht hast und dann in Kaprun starten wolltest, war für mich so, okay, ich mache Zivildienst und den musste ich dann aber nicht mehr machen, weil ich der erste Jahrgang war, der dann, ich musste noch zur Musterung Und hatte dann aber keinen Einberufungsbescheid bekommen, sondern ich war der erste Jahrgang, der nicht mehr hin musste. Und habe dann gesagt, Super. Okay, voll cool, ich hätte jetzt Zivildienst machen müssen, ich nutze die Zeit und gehe Mountainbiken und probiere Profi zu werden. Ja. Und dementsprechend auch im Winter auf La Palma gewesen. Und ihr habt das natürlich gesehen, was Daniel und Philipp da für ein Business machen. Und das waren ja auch Mountainbike-Profis in meinen jungen Augen. Und die haben ihr Geld aber mit als Fotofahrer verdient, als Models in der Bike-Branche. Die haben Bike-Tests mitgestaltet, die haben Cover-Shootings gemacht, die haben ganz normale Fotoshootings für neue Produktkataloge gemacht und haben sich damit über Wasser gehalten. Und habe gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich auch ganz cool. Vor allen Dingen auch als Rennfahrer war man ja immer heiß drauf, was wir vorhin schon angesprochen haben, irgendwo in einem Printmagazin abgedruckt zu werden. Das war ja deren Daily Business, also sehr attraktiv in meinen Augen. Aber beide haben zu mir gesagt, hey Jasper, auf jeden Fall Rennen fahren, weil Rennfahren ist der Schritt, um Profi zu werden. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und bin dann noch ewig lang Rennen gefahren. Und wir hatten in unserem Vorgespräch auch drüber gesprochen, glaubst du, Rennfahrer sind ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil der Bikebranche?
Absolut. Ich glaube, dass man beim Rennenfahren ganz, ganz wichtige Eigenschaften erlernen kann, nämlich dran zu bleiben, also sprich Ausdauer zu haben, auch Tiefs auszuhalten, und sich allmählich weiterzuentwickeln und das eben immer auch auf zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt, wo gehöre ich hin? Und das gibt's halt nur im Rennsport, dass man da eine ehrliche Antwort bekommt. Das steht am Ende auf dieser Zeitenliste drauf und dann ist eben jeweils zu einer bestimmten Zeit irgendwo jemand da, den man als Messlatte nehmen kann. Im Augenblick ist es natürlich fantastisch in der deutschen Szene, dass wir wieder zwei wirklich starke internationale Fahrer haben. Mit Nina Hoffmann, die bei den Mädels natürlich die Messlatte ganz hoch setzt. Aber ich möchte da genauso eben auch den Max Hartenstern erwähnen, der jetzt, ich finde, diesen Saisonauftakt dieses Jahr grandios. Der hat jetzt seinen Protected sicher für Fort William. Der ist in einem der stärksten Rennen überhaupt in Lourdes super gut runtergekommen. Natürlich steht er nicht auf dem Podium, weil das ist so eng. Du hast es vorhin schon erwähnt. Das ist der Wahnsinn. Aber als junger Rennfahrer, als junger Sportler kann man sich bei denen orientieren und sagen, so, ey, wie viel habe ich denn heute gut gemacht auf denen? Und da geht es ja gar nicht darum, die zu schlagen, sondern ein Rennfahrer entwickelt sich wie ein guter Wein. Ja, apropos, wir müssten was trinken. Ja. Also. Ich habe übrigens euer Motto ernst genommen, habe mir auch was bereitgestellt hier, aber es ist fast noch ein bisschen zu zeitig für
Ich finde das super, Uwe. Ohne Scheiß, das Motto Single Trails und Single Malt, also Single Malt kommt seit anderthalb Jahren sehr, sehr zu kurz in unserem Podcast. Es liegt aber auch daran, dass wir tatsächlich die Termine meistens immer vormittags machen, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und da schon zwei Gläser Whisky sich reinzukippen, ist dann meist verheerend für den Rest des Tages.
Zumal ich noch arbeiten muss heute, ja.
Ja, aber ich weiß das sehr zu schätzen und freue mich, dass du einen Whisky parat gestellt hast. Vielleicht sehen wir uns ja in Willingen oder Winterberg und können dann mal persönlich ein Glas Whisky trinken.
Das wäre ja schön, ja. Ich hätte allerdings hier gar nicht einen Whisky gehabt, sondern ich hätte einen Bierbrand. Das ist auch
nicht. Auch nicht schlecht, habe ich noch nie probiert.
Ist gar nicht schlecht. Ich habe ein Q-Bier, das ist ein Berliner Bier, ein kleiner Brauer. Und der hatte in Corona-Zeiten ganz viel Bier übrig und hat daraus Brand gemacht. Und ich bin echt überzeugt, super geile Sache. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Ist nichts für Rennfahrer. Wir waren ja eigentlich bei den Rennfahrern. Für Rennfahrer zu meiner Zeit wurde gerne auch am Samstagabend noch richtig Party gemacht.
Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das auch noch gemacht.
Ich wollte gerade erwähnen, also ich meine, gerade Thale ist ja da legendär. Und da ist, glaube ich, auch eine ganz bekannte deutsche Fahrerin, die jetzt ganz weit oben ist, auch nicht partyfrei durchs Wochenende gekommen. Ja, sprich, Nina ist auch jemand, der richtig Party-Animal sein kann. Die Balance beim Rennenfahren ist, glaube ich, wichtig, den Kopf immer frei zu haben. Und das ist halt auch was man auch über diese Entwicklung als Rennfahrer lernen kann. Und das hilft einem später bei allem anderen. Und ich glaube, das hilft dir auch als Influencer.
Voll, 100%. Ganz interessantes Thema, weil du hattest auch schon angesprochen, Wally Höll ist im Prinzip ein Musterbeispiel dafür, wie man vom Rookies Cup über den European Cup bis zum Weltcup an die Spitze kommt. Weil die ja da im Prinzip alle Klassen durchmarschiert ist, wie du es so schön gesagt hast. Und auch Wally Höll hatte letztes Jahr oder eigentlich so vorletztes Jahr und bis Ende letzten Jahres so ein bisschen so ein Mental Struggle und sie hat selber gesagt, sie musste wieder den Spaß
an Sport finden. Das war super spannend zu beobachten, oder?
Ein bisschen zu viel Druck, ein bisschen zu viel Push von außen. Und bis da der Knoten geplatzt ist, wie ich es gerne sage, also bis sie wirklich gefunden hat, okay, ich muss jetzt auch wieder entspannter sein, ich muss auch wieder ein bisschen mehr Spaß an diesem Ganzen haben und trotzdem den fokussierten Rennsport zu leben, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, die man im Downhill-Sport so groß hat wie in keinem anderen Sport.
Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir zwei, glaube ich, stundenlang reden könnten. Und das macht sich natürlich am schönsten, wenn man ein Rennen kommentiert, ne? Weil man dann immer so das so schön einfließen lassen kann. Und da sind wir ja quasi mittlerweile ein Stück weit irgendwie Kollegen. Du machst es als Experte im Fernsehen. Und das ist das, was ich ja auch viele Jahre bei den Rennen an der Strecke live quasi mache, ne? Dass ich mir angucke, wer kann heute das Rennen gewinnen? Wer ist heute gut drauf? Wer hat vielleicht auch in einem bestimmten Setting einfach mental eine höhere Last zu tragen? Und du kennst es selber, deutsche Meisterschaften sind ja, was für deutsche Fahrer angeht, sind ja mental echt anstrengend. Das wird gerne unterschätzt.
Du weißt, das ist der Grund, warum ich aufgehört habe.
Ja, ne? Natürlich. Ich meine, erstmal höre ich dir da lange zu und zweitens war ich teilweise bei den Rennen dabei. Und das ist ein heikler Punkt, ja. Und das ist was ich über Jahre quasi vom Streckenrand als Kommentator verfolgen konnte und wo ich auch mit den Fahrern immer im Gespräch war und wo ich die erste Aufgabe bei einem Formel-1-Rennfahrer ist ja, seinen Teamkollegen zu schlagen. Ja, wenn ich in einem Formel 1 sind zwei Leute, die haben das gleiche Auto. Und die erste Aufgabe von einem deutschen Rennfahrer ist immer, den deutschen Meister zu schlagen, weil dann kann ich in Richtung Professionalität den nächsten Schritt machen. Mhm, ja. Und das geht aber eben nur einmal im Jahr bei der deutschen Meisterschaft, wo alle hingucken. Denn da ist unser Sport ja so dual aufgebaut. Wir haben Meisterschaften und wir haben Cups. Wir haben eine Bewertung der Gesamtleistung übers Jahr. Und wir haben dieses eine Rennwochenende, wo der eine Lauf zählt. Genau. Also ich finde das super, super spannend, immer zu beobachten, wer ist da wie gebaut, wer kann das wie wegstecken, wer kann auch mal jemanden unter Druck setzen. Und das ist die große Qualität gewesen, zum Beispiel von dem Markus Klausmann da über Jahre.
Ja. Über Jahre
wirklich. Ja, und die paar Mal, die er geschlagen worden ist, das sind große Erfolge. Stefan Kudella hat es geschafft, André Wagenknecht hat es geschafft. Genauso ist jetzt eben die Geschichte Max Hartenstern. Viele Jahre jetzt schon deutscher Meister, letztes Jahr in Bellwald schafft es eben der Simon.
Der sich auch gut entwickelt.
Der sich super, also Simon Maurer, ich finde überhaupt, dass die deutschen Jungs im Augenblick, das ist sau schwer, in diesem Weltcup irgendwie eine Schnitte zu machen, ne? Da irgendwie richtig gut anzukommen, auf Positionen, die international wahrgenommen werden. Aber Leute wie du und ich, die das lange Jahre verfolgen, wir wissen, wie viel Arbeit zum Beispiel in einem 30. Platz steckt. Das ist irre.
Ja. Ja. Wir haben noch einen Upcoming-Talent, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, was so ein bisschen auch den Wally Höll-Schritt geht, gerade Henry Kiefer, der hat auch also im IXS Rookies Cup angefangen, und zwar 2016, sein erstes Rennen gefahren, U13. Ja, U13 geil, ne? Ist erster von 19 geworden, 2016 das erste Rennen. Und jetzt muss ich hier kurz gucken. Dann erster European Cup war 2021, also 5 Jahre später. Und da ist Henry Kiefer dann schon auf Platz 2 gefahren in der U17-Klasse bei 21 Gegnern in seiner Klasse. Und jetzt nochmal ein Jahr später, 27. März 2022, Lourdes Weltcup auf Platz 5 im Weltcup in der Kategorie 17 bis 18.
Wo man sagen sehr muss, gefreut, okay, darüber, sehr gefreut.
Okay, es gibt noch deutsche Juniorfahrer, die im internationalen Zirkus wahrgenommen werden. Er ist auch im Pro-Team Canyon Pirelli, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Korrigiere mich bitte.
Genau. Nee, passt.
Und das war, glaube ich, immer so der Schritt, von dem ein Fischbach, ja, Max Hartenstein hat ihn relativ früh geschafft, wobei das Team sich auch stark entwickelt hat. Also zu dem Zeitpunkt, wo Max für Cube gefahren ist, war es noch nicht wirklich ein richtig krasses Weltcup-Team. Das hat sich jetzt auch über die Jahre extrem stark, groß, professionell entwickelt. Aber es war immer so der Traum von mir und wahrscheinlich auch vielen anderen, den Nina Hoffmann sich jetzt auch erfüllt hat mit dem Syndicate, in so einem Pro-Team aufgenommen zu werden. Was glaubst du, braucht es aus dem IXS Cup, um als internationaler Pro-Fahrer in so ein Team reinzukommen? Braucht es da nur gute Leistungen oder muss man auch den gewissen Geldbeutel aus der Familie mit sich bringen, dass man überhaupt zu den Rennen fahren kann? Oder sagst du, nee, eigentlich geht es da auch nur um Talent?
Also ich wünschte, es würde vor allem um Talent gehen. Aber wir wissen, dass es nicht so einfach ist. Dass man eben wirklich Geld braucht. Und ich danke all den Sponsoren und all den Scouts von Firmen, die auch sehr genau da hingucken. Und das ist ja das Gute an diesem System von diesem IXS Cup. Das, was sich Peter und André, die beiden Köpfe sozusagen von Raceman, zusammen mit ihrer Crew, mit viel Gesprächen mit Leuten von außen, von Elmar Keinecke, über Lippe, da bin ich sicherlich auch mit dabei. Da sind Leute wie Markus Klausmann, über viele Jahre ganz viele Leute immer beteiligt. Und daraus ist ein gutes System geworden, nämlich diese Rookies Cups anzubieten, auf Strecken, die jetzt noch nicht gleich Weltcup-Niveau haben müssen. Steinach immer dabei, seit vielen Jahren zum Beispiel in Thüringen. Wo man diese Jugendklassen abfeiern kann. Wo die Eltern quasi dann auch eine Möglichkeit haben, sich nur auf die Jugend zu konzentrieren. Und dann sind da nicht die ganz großen Namen vielleicht erstmal dabei. Und dann wechselst du in den nächsten Rahmen. Dann hast du natürlich beim Dirt Masters Festival mehrere Rennserien am Start. Erlebst das erste Mal vielleicht diese große Aufmerksamkeit. Da sind die Sponsoren und da, boah, der ganze Berg ist voller cooler Aussteller und du siehst, wie groß der Sport ist. Und dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, in diesem IXS Downhill Cup, was früher die nationalen Cups waren,
ja, wo man sich fahren. Dann wieder mit anderen vergleicht. Ja.
Genau, wo man dann quasi mit in der U17, sag ich mal, dann schon ganz schön auf die Zähne beißen muss. Und zur gleichen Zeit kann man aber in diesen European Cup wechseln. Und der European Cup beginnt ja 2 Jahre eher als der Weltcup. Und deswegen, wenn du in die Talente guckst, die jetzt in Europa irgendwie sich auf den Weg gemacht haben, die sind irgendwann alle in dieser U17 im IXS Cup auch am Start gewesen, weil das die einzige Rennserie ist, die große Rennstrecken bietet. Und große Rennstrecken wie Pila oder Maribor. Maribor ist eine feste Nummer im IXS Cup. Der IXS European Cup war auch schon in Val d'Isol zu den Zeiten, als in Val d'Isol wieder mal eine Weile keine Weltcups waren. Es ist eigentlich das die Heimat der Klassiker. Also es gibt ja Rennen, die sind eine Zeit lang vielleicht im Weltcup groß und dann sind sie auch wieder weg. Und es gibt Rennstrecken und Rennen und Rennveranstalter, die über viele Jahre diesen Sport pushen und davon treiben. Und die sind nicht immer im Weltcup. Und wo gehen die dann hin? Da ist der European Cup halt das, was alles zusammenhält. Und da kannst du eben schon 2 Jahre vor dem Weltcup einsteigen als Talent und auf solchen Strecken Erfahrung sammeln. Und das hat eine Wally Höhl getan, das haben ganz viele andere Rennfahrer getan. Ich meine, da ist ja, du hast es schon erwähnt, von uns Roots and Rain, wenn man das anguckt, sich einen bestimmten Rennfahrer raussucht und dann guckt, wo geht dem seine Karriere los. Das ist bei ganz vielen der IXS Cup. Und es ist auch nicht übel zu nehmen, wenn dann Rennfahrer irgendwann sagen, so, jetzt habe ich die Möglichkeiten vom Team her, dann mich auch auf den Weltcup zu konzentrieren. Der Sport ist teuer, wir wissen das. Dann nützt der eine oder andere eben sein Budget so aus, dass er sagt, jetzt mache ich eine Weltcup-Saison voll. Und das ist auch okay, aber das wird nicht allen gelingen. An der Stelle ist es dann vielleicht für den einen oder anderen Fahrer auch irgendwann frustrierend, das ist das fünfte Mal zu einem Weltcup zu fahren und sich nicht zu qualifizieren.
Jetzt habe ich dich gar nicht gehört. An der Stelle?
Okay. Ja. Also ich sagte, es ist dann manchmal vielleicht für einen Fahrer auch frustrierend, das fünfte Mal zu einem Weltcup zu fahren und sich dort nicht zu qualifizieren. Die Felder sind ja auch ein bisschen geschrumpft in den letzten Jahren. Und an der Stelle bietet ein IXS European Cup, das bietet einfach ein vollwertiges Rennwochenende. Auch dort gibt es zwar eine Qualifikation, also das ist ein System, was wir quasi auch versucht haben zu durchdenken, dass das gut funktioniert. Mit diesem Superfinale, ist jetzt glaube ich 8 Jahre her, dass es das Superfinale gibt.
So eine Art Quali.
Genau, das ist eine Simulation von einer Quali, damit man eben auch im Seeding Run schon Gas geben muss, damit das genauso funktioniert wie beim Weltcup. Ich weiß, ich habe jetzt hier Druck, ich muss irgendwie liefern, schon am Samstag, damit ich am Sonntag dabei bin, wo die Musik spielt. Was wir aber anders machen als der Weltcup ist, du fliegst nicht raus, sondern du gehst in das kleine Finale. Ja. Also du kannst nicht mehr um den Gesamtsieg an dem Tag mitfahren, am Sonntag dann, aber du kannst immer noch zeigen, was du drauf hast. Und es ist ja sogar schon vorgekommen, dass im kleinen Finale auch die schnellere Zeit gefahren wurde als im großen, weil jemand es nicht geschafft hatte.
Ja.
Und unser Wunsch wäre eigentlich damals gewesen, als es eingeführt wurde, und ich moderiere ja nicht nur Mountainbike-Rennen, ich moderiere ja auch im Motorsport ziemlich viel. Ich habe auch, es zählt halt da nicht. Aber wir würden ehrlich gesagt lieber haben, dass man sich als die Top 2, Top 3, Top 4 aus dem kleinen Finale noch in das große Finale qualifizieren können. So wie das mit einem Hoffnungslauf im Motocross gang und gäbe ist. Und das lässt aber die UCI nicht zu.
Uwe, wir haben gerade eben schon über die Potenziale des IXS Cup aus Fahrerperspektive gesprochen. Das heißt, sich vom Rookies Cup über den IXS German Cup, über den IXS European Cup zum Weltcup hochzuarbeiten. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Potenziale, die so eine Rennserie, die einen Cup mit sich bringt, ob das jetzt Produktentwicklung oder sogar Verletzungsprophylaxe ist. Da hast du auch noch ein paar interessante Denkanstöße, oder?
Ja, ich mache mir halt Gedanken darüber. Ich bin ja, wie wir schon jetzt ausführlich besprochen haben, seit vielen Jahren dabei und man guckt ja dann mittlerweile auf so Gesamtkarrieren von Fahrern. Ne? Und das Traurige ist natürlich immer, wenn jemand irgendwie über Verletzungen am Ende ausscheidet und gar nicht wieder richtig fit wird. Ne? Und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo der Cup eine super Basis für sein könnte, dass jemand aus der Sportforschung, eine Sportuniversität oder irgendetwas sportwissenschaftlich da drauf guckt, wie laufen so Verletzungen ab. Das würde ich mir irgendwann mal träumen, dass da sowas nochmal genutzt wird und dass jemand da Datenerhebungen macht. Ich selber habe ja auch gerade in den letzten Jahren noch relativ viel im Motorsport moderiert, also bis hin Weltmeisterschaft, Motorrad-Enduro, Super-Enduro, Weltmeisterschaft und gucken wir natürlich auch da immer an, wie sind denn da so nach einer Veranstaltung die Verletzungszahlen. Gerade am Wochenende war ich auf einem kleinen, lokalen Motorrad-Enduro mit 400 Teilnehmern. 4-Stunden-Enduro ist es gewesen. Und wenn ich mir angucke, wie viele Leute sich in 4 Stunden Downhill fahren bei einem Rennen am Ende, manchmal schon verletzt haben und vergleiche das mit dem Motorsport, bin ich manchmal erstaunt, wie wenig dort die Verletzungsprofile sind. Und der Gedanke ist ja immer, sich, sag ich mal, Fakten herzunehmen und zu gucken, warum passiert wie was. Also ich meine, jeder weiß, dass wenn in Ilmenau beispielsweise, ne, das ist ein Rennen, das wir ja alle beide sehr gut kennen, wenn es in Ilmenau richtig, richtig heiß ist, auf diesem Fichtennadelboden wird es saurutschig, die Geschwindigkeit ist hoch, alle fahren wirklich dann richtig schnell, alle sind heiß wie die Sau und an solchen Wochenenden hast du viele Verletzungen. Es ist fast eine mathematische Formel. So. Und da zu gucken, wie man das irgendwie runterkriegen kann, das wäre noch ein Traum, so, ne, wenn ich den Sport weiter begleite und wenn, aber das kann keiner von uns, ne? Das kann IXS nicht leisten, die machen Produktentwicklung, das kann Raceman nicht leisten, da bräuchten wir Partner. Das wäre eine super Sache, wenn das jemand als Basis nimmt.
Man muss es ja auch mal so sehen, wenn man im Prinzip da Aufklärungsarbeit leistet oder Studien hätte, dann könnte man natürlich auch sportartübergreifend vergleichen und vielleicht so eine Art Lobbyarbeit für den Sport leisten, weil die Leute immer noch, also sag mal, der breiten Mensch da draußen, der Otto-Normalverbraucher, für den ist Downhill-Sport im Kopf immer noch eine sehr, sehr gefährliche und sehr riskante Sportart. Wohingegen der Downhill-Skisport oder der Abfahrts-Skisport ganz anders im Kopf assoziiert wird. Und da könnte man mit Studien und wissenschaftlichen Arbeiten definitiv Aufklärungsarbeit leisten, dass der Downhill-Sport mehr als Sport und nicht als Extremsport wahrgenommen wird.
Genau, und da wäre aber sozusagen eine Grundlage dafür, ist, dass wir im Sport zu einer Gesprächsplattform irgendwo finden, wo Leute, die diesen Sport irgendwie mitgestalten, überhaupt erstmal darüber anfangen zu reden, wo wollen wir denn überhaupt hin? Was sind denn überhaupt unsere Entwicklungsziele? Bis jetzt wird der Sport, und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, sehr stark davon getrieben, von der technischen Entwicklung, was mit den Fahrrädern funktioniert. Ne? Da werden immer schnellere Räder entwickelt. Und das ist natürlich total spannend zu sehen, wie alleine in den letzten 15 Jahren sich Radstände und Geometrien verändert haben. Im Federweg ist gar nicht mehr so viel passiert. Und trotzdem sind die Räder wahnsinnig viel schneller geworden. Jetzt ist immer die Frage, ist das eine Entwicklung, die frei stattfindet und die einfach so passiert? Oder gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man vielleicht in gewisser Weise steuernd eingreift? Bislang hatten wir immer den Eindruck, dass da gar nicht so viel Steuerung stattgefunden hat. Aber in Wirklichkeit wissen wir alle, dass natürlich alleine durch die Fernsehübertragung Steuerung stattfindet. Weil da gibt es den Wunsch, kürzere Rennzeiten, vielleicht auch längere Geraden, wo man reinfilmen kann. Und so werden Strecken verändert. Definitiv. Und die Frage, die sich für mich daran anschließt und wo ich gerne mitwirken wollte, ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann sich dieser Sport in Zukunft gut entwickeln, ohne dass er dann, wie sagt man,
in eine falsche Richtung geht?
Ein gutes Beispiel wäre jetzt Segeln. Also Segeln und Downhill hat erstmal nicht so sehr viel miteinander zu tun. Aber wenn du technisch im Segeln nicht eingreifst, kommst du zu diesem Segel-GP oder America's Cup und hast halt Yachten, die mit irgendwie sonst was über den Ozean fahren können. Aber das kann in Deutschland niemand machen, weil wir gar nicht so eine Winde haben. So. Und auf dem lokalen See kannst du es auch nicht machen. Und im Augenblick kaufen sich ganz viele Jungs irgendwelche super, super Downhill-Bikes, die aber in ihren lokalen Wäldern wahrscheinlich gar nicht mehr das beste Erlebnis bieten, weil du kannst eigentlich nur auf einer Weltcup-Strecke damit richtig super geil fahren. Ja. Und da ist die Schwierigkeit, dass natürlich auch ein Rennanbieter wie IXS mit seinen Cups reagieren muss und gute Strecken anbieten will. Und wie findet man diese Veranstalter? Wer kann das überhaupt noch leisten? Wer kann ein Rennen, wie sind die finanziert? Das sind alles wichtige Sachen, wo ein Gesprächsforum sowohl von der UCI von ganz oben bis zum BDR, bis zu den Vereinen vor Ort, bis zu den Fahrern vielleicht mal wieder Not tut, um da einen Erfahrungsaustausch hinzukriegen. Denn 20 Jahre ist jetzt eine super, super lange Zeit. Das war super konstant begleitet von IXS. Aber das ist jetzt auch der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, dass es ja keine Selbstverständlichkeit ist, sondern das ist eine super Leistung von IXS, das zu begleiten. Das hat vieles stabilisiert. Aber wir leben in unruhigen Zeiten und wir müssen uns auf Veränderungen einstellen und ja, das ist.
Wir hatten auch nochmal drüber gesprochen, spannend, wo du gerade die Bikes auch angesprochen hast, die vielleicht auf deutschen Downhill-Strecken gar nicht mehr so richtig ausgenutzt werden. Was müsste sich in Deutschland tun? Könnte man so alte Strecken wie Rittershausen tatsächlich wieder zurück in den Downhill-Sport holen? Was müsste mit so einer Strecke passieren?
Also, wir sind ja an einem Zeitpunkt, wo möglicherweise manchmal schon Wissen verloren geht. Also ich glaube, dass viele Jungs, die jetzt hier irgendwie zuhören, von Rittershausen gar nicht mehr wissen, was das ist überhaupt für eine Strecke. Wo liegt das?
Das ist die Stadt in Deutschland, in der das R gerollt wird und man denkt, man ist in Amerika.
Richtig, das ist
Rittershausen.
Mike Bourne ist der bekannteste Vertreter unter den Dirtjumpern gewesen, der so gesprochen hat. Und von dem haben immer alle gedacht, dass er aus Amerika kommt. Ja. Also Rittershausen ist eine kleine Rennstrecke am Nordrand von Hessen, fast schon Siegerland. Und dieses Rennen hat nicht deswegen aufgehört, weil das nicht mehr erlaubt war, sondern weil der Generationenwechsel nicht geklappt hat. Es ist ein Verein gewesen, ein kleiner, engagierter Verein, eigentlich ein Dorfverein, die aus Herzblut über Jahre dieses Rennen gemacht haben. Die kamen aus dem Locomotion Cup, was in den 90er Jahren ein Cup war mit IFA, und noch ein paar anderen Rennen da in der Gegend. Und die sind dann irgendwann auf das Niveau von IXS Cup immer mitgewachsen, aber irgendwann sind Veranstalter vor Ort und sagen vielleicht, ich gehe jetzt in Rente oder ich möchte einfach, dass eine neue Generation sich findet, die das weiterträgt. Und ja, diese Schwierigkeiten haben ja viele Veranstalter. Dieses Jahr soll das 25. Mal das Rennen in Ilmenau sein. Wir haben das Jubiläum schon in Tabarz gehabt. In Tabarz sind schon öfters mal auch die Veranstalter Dokumente weitergegeben worden an die nächste Generation. Wir sehen aber, wie schwierig das ist an anderen Stellen. Alle hatten gehofft, dass Bad Wildbad wieder zurückkommt in den Kalender. Alle wünschen sich, dass irgendwann mal wieder große Rennen in Todtnau sind. Alle wünschen sich, dass vielleicht auch wieder am Geiskopf ein ISS Cup ist. Grundsätzlich hätten wir ja ein paar Strecken, aber wir brauchen einfach auch Leute, die Hände aus den Taschen nehmen und da mitmachen. Und das kann einfach weder IXS noch Raceman. Die haben ganz andere Aufgaben. Mhm. Ja. Und finde ich ein total, total wichtiges Thema, denn wir sehen das jetzt, Fahrer kümmern sich um ganz viel. Die haben super viele Aufgaben. Die haben jetzt sogar schon Telemetrie und, keine Ahnung, Infrarot, Massage und sonst was alles. Ja, die sind ja überlastet mit den Dingen, die an einem Rennwochenende selber leisten müssen. Und jetzt kommen wir vielleicht noch an und sagen, jetzt sollt ihr noch mit Rennen organisieren. Mhm. Kann ich auch verstehen, wenn der Rennfahrer da sagt, es ist mir zu viel. Aber wir haben eine fragile Konstruktion der Sport. Und das ist das, was ich eben genauso parallel im Motorsport, im Motorradrennen, da gibt es die gleichen Probleme. Die Veranstalter haben Mühe, Streckenbossen zu finden. Ja. Mhm. Und dann gibt es aber Leute, wir lieben alle diesen Sport. Da gibt es Rennfahrer, die haben einen Filmer, die haben einen Mechaniker, die haben das und das und das und das. Und wir alle lieben diesen Sport, aber an bestimmten Stellen wollen bestimmte Leute nicht mehr mitmachen. Mhm. Zum Beispiel eben 8 Stunden, 2 Tage im Wald stehen und für eine BEM-Büchse und eine Flasche Cola Streckenposten machen. Ja. Und wenn dann da die kleinen Rennen aussterben, ist am Ende irgendwann der ganze Sport bedroht. Das ist halt ein Szenario, was wir uns alle nicht wünschen. Und ich habe ja viel, ich habe ja zum Beispiel auch von 97 bis 2007 den mitteldeutschen Dual und später dann Focross Cup mitgemacht. Ne? Da haben wir es geschafft, das dann auch zu übergeben. Das haben noch mehrere Generationen von jungen Leuten dann diesen Sport weitergeführt. Auch eine Rennserie, die über 21 Jahre bestanden hat. Und wo wir ganz viele kleine Rennen zusammengefasst haben. Und die Basis mit diesen kleinen Rennen, die braucht der deutsche Rennsport auf jeden Fall.
Da wünsche ich mir. Da bin ich jetzt noch genau bei einem Thema, was, glaube ich, da anknüpft. Und zwar habe ich aufgeschrieben, Nachwuchs richtig fördern. Wie sieht das für Uwe Buchholz aus? Du hast ja gerade eben schon auch gesagt, dass der Generationenwechsel zum Beispiel in Rittershausen halt nicht stattgefunden hat. Ich selber kann von meinem Verein reden, dass ich nicht mehr viel von ihm mitbekomme. Gut, ich bin jetzt auch nicht mehr wirklich viel im Rennsport selber aktiv, Aber um den Solrader Verein gab es ähnliche Probleme, dass seitdem der Maui da quasi nicht mehr der Präsi war, dass es halt Probleme gab, Leute zu finden, die diese ehrenamtlichen Arbeiten tätigen wollen. Wie müsste das in deinen Augen aussehen, den Nachwuchs richtig zu fördern, dass es da weitergeht? Also erstens in Vereinsarbeit weitergeht, aber zweitens natürlich auch, dass wir neue deutsche Profis ranbekommen.
Boah, das sind zwei Sachen, die vielleicht zu sehr als getrennt betrachtet werden, manchmal jetzt im Augenblick. Also ich finde, ein junger Fahrer sollte durchaus auch Verständnis haben, wie ein Rennen einfach funktioniert. Und früher war das gang und gäbe, dass du in einem Verein warst und dein Verein hat gesagt, wir machen auch noch ein Cross-Country oder ein, was weiß ich, was halt in der Region halt geht. Und du warst der einzige Downhill-Fahrer, aber du hast halt dort mal eine Stunde mit am Streckenrand gestanden und irgendwie geholfen. Das ist die klassische Vereinsarbeit. Der Benefit ist aber eben ganz oft, dass dann Leute dir Türen öffnen und sagen, pass mal auf, ich kenne hier jemanden bei der Lokalzeitung, du fährst doch deine Downhill-Rennen da irgendwie, du bist der Einzige in der Region, erzähl das doch mal bei deinem Stadtanzeiger, bla bla bla. So. Oder ich kann dir einen lokalen Sponsor besorgen, der vielleicht wenigstens mal ein paar Spritkosten und heutzutage machen das ganz viel die Eltern alleine. Also habe ich den Eindruck, dass es ein Familiensport an vielen Stellen ist und dass aber dieses Entdecken von Talenten, und da bist du, glaube ich, auch ein super Beispiel dafür. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du irgendwie Bunnyhops mit einem Baumarktfahrrad über irgendwelche Bänke gemacht und dann kam Stefan Mangelsdorf sozusagen um die Ecke und hat dich gefördert. Ja, und die Bühne war halt bei dir wahrscheinlich Hannover City oder wie auch immer du an den Stefan gekommen bist. Meistens sind das aber kleine Rennen, wo Leute um die Ecke kommen. Und das habe ich halt auch glücklicherweise oft genug erleben können, dass man irgendwann mal sagt so, krass, ey, der fährt eigentlich ganz schön geil, hat ein ganz schönes Scheißfahrrad. Lass mal gucken, dass wir für den was tun können. Ab einem bestimmten Zeitpunkt greifen die Systeme, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Da greift der Rookies Cup. Da kommen wir dann in die nationalen Cups, da kommen wir dann in die European Cup und dann in den Weltcup. Aber die deutsche Szene braucht noch viel, viel mehr Talente als die wir jetzt haben. Weil wir einen höheren Verschleiß haben an Talenten. Also du hast vor uns ja über Kiefer als Beispiel geredet. Das ist jetzt ein super, super Beispiel, das wir schon öfters mal hatten, dass Jungs in der Weltcup-Saison gar nicht so schlecht dastehen und dann kommt aber der Schritt in die Elite und da wird es schwer. Ja. Weil zu der gleichen Zeit in Deutschland wir eine ganz hohe Belastung auf Abiturienten oder andere haben, jetzt einen Berufsstart hinzulegen. Entweder fängst du mit einer Lehre an, und so weiter und so fort. Ein Konzept, was wir beim Mitteldeutschen Dualcup hatten, wir haben damals keine Juniorenklasse gemacht. Wir haben gesagt, wir machen eine Jugendklasse. Und mit 16 ist Schluss in der Jugendklasse und die 17- und 18-Jährigen lassen wir auf dem regionalen Niveau sofort mit den Elitefahrern mitfahren, damit die die Freundschaften schon schließen. Da waren viele und waren so auch ein bisschen sauer und haben gesagt so, ja, warum muss ich denn jetzt schon bei den Großen mitfahren? Aber genau in der Zeit, wo du dann Führerschein machst, erste Freundin, Lehre angefangen oder beim Abitur und Prüfungsstrecks, waren deine Freundschaften in dem Sport schon konstant. Du bist schon die ganze Zeit bei der Elite mitgefahren. Hast diesen kleinen Dämpfer, den du sportlich dann vielleicht hast, wegstecken können. Aber du bist da nicht rausgegangen. Und auf nationalem Niveau, da muss es natürlich die Juniorenklasse geben. Da kannst du dann gucken, dass du dann vielleicht deinen Meistertitel dir holst. Und so flexibel zu werden und sich immer in dem Sport immer neue Sachen auszudenken und neue Anreize zu setzen, das macht mir Spaß und da würde ich gerne weiter mitwirken. Und da bin ich auch immer mal wieder mal mit dem Telefonkontakt mit Fabian Waldemeyer und natürlich auch mit den Jungs von IXS und mit anderen in Kontakt. Und wir stehen ja vor spannenden Zeiten. Keiner weiß, wie der Weltcup nächstes Jahr ausziehen wird. Ne? Also, weißt du schon mehr?
Ja, ich weiß nicht mehr, ich weiß, dass Red Bull ihn nicht übertragen wird, das ist sicher. Ja. Ich gehe davon aus, dass es GCN, GMBN, irgendwas in die Richtung sein wird, die die Übertragung vom Weltcup übernehmen werden. Das sind aber auch alles nur Gerüchte. Also ich weiß nichts Handfestes.
Ich war letztens, wir haben hier 25 Jahre ersten Dualslalom in Stolberg, was eine große, später mal sogar Europameisterschaft im Vorkross war. Und da haben die Jungs von Stolberg eingeladen, kommen wir grillen mal. Ne? 25 Jahre dieses Rennen, 1997. Und dabei war dann auch der Kevin, also der Mechaniker vom Max Hartenstern. Und der erzählte so von diesem Team-Managers-Meeting, dass die Anzahl der Weltcuprennen möglicherweise massiv steigen wird. Das ist ja eine ganz vage Information, die in Lourdes gekriegt haben. Über 10, möglicherweise noch viel mehr in den nächsten Jahren. Ja, das ist ja eine ganz, ganz spannende Information für alle, die in dem Sport stecken.
Kannst dir mal die Frage stellen, wie viele Teams sich das leisten können, so viele Stops mitzumachen und wie viele Teams es dann noch geben wird.
Genau. Und das ist der Punkt, wo sozusagen, wenn wir in die Zukunft gucken, und das macht natürlich immer Sinn, wenn man sich so lange mit dem Sport beschäftigt, wie werden Weichen gestellt und wer sind eigentlich die Leute, die die Weichen stellen? Ich meine, Greg Minard ist lange Jahre lang der Fahrersprecher gewesen. Für jemanden mit der Perspektive aus dem Profiteam kann das natürlich total super sein. Einen kleinen Weltcup mit nur vielleicht 35 Fahrern, die alle das Budget haben und die da rumkommen. Aber dann werden die Verbindungen nach oben, um da überhaupt hinzukommen, werden viel härter.
Sehr elitär,
ja. Und das ist ja das Gute an dem Sport. Wir haben einen Sport, der ist so geil. Da können eine Unmenge von Leuten können Weltcuprennen gewinnen. Die sind auf übelst hohem Niveau. Wir haben das erlebt, dass Leute aus dem australischen Busch und aus Neuseeland erstmal eine Weile hier in IXS European Cup gefahren sind, dazwischen immer noch wieder ein Downhill Cup. Die haben sich hier die Weltranglistenpunkte zusammengefahren, haben in irgendwelchen Drecks, Vans gelebt und auf einmal ist jemand wie Wyn Masters, der ist ja nicht nur ein guter Fahrer, sondern der ist auch ein Medienguru mittlerweile, muss man einfach sagen. So. Und das würde natürlich verloren gehen, wenn der Weltcup total elitär gesteuert ist und nur noch jemand da mitmachen kann, der in einem Team ist, das ihm das Budget gibt, 12 Weltcuprennen abzureißen. So sehr wir uns definitiv. Das auf der anderen Seite wünschen, dass vielleicht auch wieder Weltcuprennen öfters in den USA und mal in Südamerika hat es lange verdient, in Australien müsste mal wieder eine sein, in Japan. Spannende Zeiten, was da vor uns liegt.
Ich hoffe, dass es zum Guten für den Sportler ist. Ich bin immer ein Freund von Durchlässigkeit, also nach oben, dass irgendwie alle sozialen Schichten die Möglichkeit haben, sich im Sport zu beweisen. Und ich würde mich freuen, wenn es im Radsport, was ja, sind wir mal ehrlich, wir sind nicht im Motorsport, wo man ein sehr, sehr teures Gerät braucht, um überhaupt teilnehmen zu können. Ja, jetzt werden wieder Stimmen kommen, dass die Räder auch alle überteuert sind. Ja, natürlich kann man so argumentieren, aber ich sag mal, ein Einsteigerbike, mit dem man an einem Rennen teilnehmen kann und Spaß haben kann, das kriegt man immer noch für angemessenes Geld. Und das hat in meinen Augen den Radsport auch immer ein bisschen besonders gemacht, dass man im Prinzip so eine Durchlässigkeit hatte und eine Chance für Leute bietet aus allen Gesellschaftsschichten. Und es wäre wirklich schade, wenn das verloren geht.
Uwe. Und wir müssen die alle Jungs da draußen auffordern, ey, egal was ihr für ein Rad habt, fahrt Rennen, zeigt euch, scheißt auf die Jungs, die neben euch vielleicht im Super-Van leben mit Telemetrie und was weiß ich nicht alles. Es gibt da draußen Leute, die sehen, dass ihr Talent habt und die warten drauf, euch irgendwie kennenzulernen. Das ist finde ich, eine ganz wichtige Botschaft. Und da sind viele sind mittlerweile vielleicht ein bisschen abgeschreckt, weil Carbon statt Kondition und was weiß ich nicht alles. Nee, am Ende ist es ein Arsch haben, Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren. Und wenn ich nicht nach, weiß ich nicht wohin komme, zu den supergeilen Destinations, dann fahre ich mal über die Grenze nach Tschechien. Da gibt's auch echt beinharte Rennen. Oder ein Downhill-Rennen in Polen kostet vielleicht die Hälfte von dem in Frankreich. Aber ich lerne Rennen fahren und am Ende zahlt es irgendwann aus.
Ja. Definitiv. Geil. Ich fahre vielleicht auch wieder Rennen. Kein Downhill, aber Enduro. Also wenn der Wutzi mir noch einen Platz gibt in Willingen,
Das ist ganz schön ausgebucht, habe ich schon gehört. Also,
habe ich auch schon gehört.
Ich drück dir die Daumen. Und irgendwann fährst auch du wieder Downhill-Rennen. Bin ich mir ganz sicher.
Vielleicht.
Aber
vielleicht auch nicht. Vielleicht lasse ich es auch einfach gut sein.
Dein Fokus wird sich nochmal verändern. Bin ich mir sicher. Ich habe genug Leute mir angeguckt über Jahre. Du bist immer noch so ein heißer Rennfahrer. Aber irgendwann kommt der Tag, wo du dich locker machst. Und dann fährst du vielleicht zu einer Masters-WM und holst dir ein Regenbogen-Trikot. Ich würde es dir wünschen.
Schöne Voraussichten. Damit würde ich sagen, können wir diesen Podcast so stehen lassen. Ja. Vielen lieben Dank, Uwe Buchholz, dass ich mit dir über 20 Jahre AXS Cup sprechen durfte. Und vielen lieben Dank da draußen fürs Zuhören.
Jo, danke, ciao.
Tschüss, ich grüße.
Tschüss.